herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Down Under zusammen mit Jan Wegener in Australien. Hi Jan, wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut, schön mal wieder hier zu sein. Ich habe gerade noch meine Maus eingestöpselt, weil ich gesehen habe, dass die Batterie alle war.
Schön. Ich wollte hier ein kleines Shoutout am Anfang machen an Alex. Vielen Dank, Alex, einer unserer Podcast-Hörer, dem ich anscheinend die eine oder andere Frage noch im Facebook-Messenger beantwortet habe. Der hat sehr genau recherchiert und wollte mir eine Kleinigkeit zukommen lassen. Und ich habe gemeint, ist okay, wenn ich was brauche, kaufe ich es mir und ansonsten, ich helfe gerne weiter. Und dann hat er trotzdem geschaut, was er mir schicken kann. Und er hat herausgefunden, was meine Lieblings-Eisdiele ist, also Henrys Eis bei uns. Und hat dort anscheinend einen Gutschein organisiert für die Eisdiele und mir dazu Haribos gekauft und ins Paket gepackt. Und hat mir quasi einen Gutschein von meiner Lieblings-Eisdiele und Haribos geschickt. Vielen Dank dafür. Ja, das fand ich auch. Ich wollte auch jetzt gerade so eingangs so ein bisschen die Sommerpause auch einläuten, weil ich werde in den kommenden Wochen, Monaten sehr, sehr viel unterwegs sein und es könnte sein, dass dann momentan die Podcasts nicht wöchentlich erscheinen, sondern ein bisschen breiter gestreut wird. Ich produziere ja auch gerade mit dir so ein bisschen vor. Der Podcast kommt bestimmt erst in ein paar Wochen raus, aber dann haben wir wenigstens was vorproduziert. Dann gibt es eine News zu unserem Podcast oder zu Bohnensack allgemein. Wir sind in den Top 15 Naturpodcasts geratet worden. Ich weiß nicht, ob die jemals unseren Podcast gehört haben, weil wir sind ja eher Tech-Talk als Naturpodcast. Aber jedenfalls sind wir Top 15 Naturpodcasts von irgendeiner Plattform. Ich glaube, das ist so ein typisches Clickbait, die 15 besten Naturpodcasts und nicht so richtig ernst zu nehmen. Aber bestimmt bringt uns das Tausende oder Millionen neuer Hörer, oder? Was meinst du, Jan?
Nehme ich an. Und wenn die uns da mit eingebracht haben in die Liste, dann nehme ich an, dass die schon sehr renommiert sind.
Ich hoffe es. Und dann haben wir hier auch eine neue Podcast-Bewertung auf Apple Podcast, die ich gerne vorlesen will. Und zwar gar nicht deshalb, weil ich anfangen will, Bewertungen vorzulesen allgemein. Ich freue mich ja über jede Bewertung, die reinkommt. Aber ich fand diese Bewertung sehr spannend und wollte ihr einfach mal vorlesen, weil sie, also sie entspricht nicht diesen typischen Bewertungen, wie man sie sonst bekommt. Und zwar ist es eine 5-Sterne-Bewertung vom 9. Mai und der Titel ist Doppelmoral, Thema Umwelt. Wenn es schon mahnend belehren wird, bitte vor der eigenen Haustür kehren. Muss es ständig eine neue Kamera, unzählige Objektive, Akkus ohne Ende, etc. sein? Diese Hightech-Geräte wachsen auch nicht auf den Bäumen und verbrauchen in ihrer Entwicklung und Fertigstellung einen Haufen CO2, Plastik, unnötige Energie. Also alles schön öko, aber Thema Technik ist außen vor, Fragezeichen. Da würde ich das Gegenargument schon gerne hören, beziehungsweise das würde ihn interessieren. Was kann ich dazu sagen? Also ich habe ja diese Bewertung gelesen und erstmal finde ich schön, dass wir 5 Sterne bekommen haben. Und gleichzeitig eine negative Bewertung. Das finde ich insofern positiv, dass anscheinend getrennt wird Inhalte und Technik, also Technik im Sinne von Aufnahmequalität, scheint okay zu sein. Aber inhaltlich ein gewisser Widerspruch zu dem, was wir machen. Und Gleichzeitig muss ich zugeben, dass ich diese Doppelmoral sehe, schon immer oder seit Jahren mittlerweile sehe, dieses Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und dem, was ich im Alltag mache für Nachhaltigkeit und meinem Technikkonsum. Ich bin in vielen Bereichen sehr gut unterwegs. Es ist ja auch mein Prozess des Ganzen und da bin ich sehr schlecht. Also ich meine, da brauche ich mir gar nicht die Nase zu fassen. Ich weiß das. Das ist nicht mal eine Doppelmoral in dem Sinne, sondern mir ist das leider vollkommen bewusst. Und das ist so etwas, da schwimme ich seit Monaten, seit Jahren drin rum und ärgere mich zu einem großen Teil selber darüber und mache es trotzdem. Und dafür habe ich auch keine Entschuldigung oder sonstiges. Was ich aber sagen will, bei mir war es bis heute im Podcast niemals mahnend oder belehrend, sondern wir sprechen ja einfach nur über Themen. Zumindest ich mahne nichts, sondern ich freue mich über jeden, der sich einfach mit mir Gedanken machen möchte. Und ich glaube auch eben, wenn man sich Gedanken über die Themen macht, nur dann wird sich auch was verändern und nur dann ist man bereit, irgendwas zu machen. Und dementsprechend, ich wollte die Bewertung einfach vorlesen und es freut mich. Du kannst mir auch gerne, also der EOSR-Nutzer, User, kann mir gerne auch eine E-Mail schicken oder per Messenger mit uns diskutieren. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber, oder Jan?
Klar, ich denke, es ist sowieso ein interessantes Thema, weil man sowieso nicht alles gleichzeitig machen kann. Ich sag mal, das ist doch genau, Doppelmoral ist doch genau das gleiche Thema, wie wenn alle Politiker im Privatjet zum Klimagipfel fliegen und dort dann 200 Privatjets irgendwo ankommen. Sag ich mal, es ist doch immer so. Ich sag mal, in einer gewissen Weise musst du halt irgendwo mal anfangen und dann halt es auf andere Bereiche vielleicht ausweiten oder so. Aber jetzt von 0 auf 100, sag ich mal, geht meiner Meinung nach auch nicht und ist auch nicht praktikabel und ist auch nicht umsetzbar und ist auch nicht was, was ich persönlich zum Beispiel umsetzen wollen würde.
Das stimmt und wie gesagt, ich bin mir dieses Dilemmas immer schon bewusst und deswegen mich ärgert es manchmal auch, dass auf der einen Seite verdiene ich teilweise ja sogar Geld damit, dass andere ZuhörerInnen oder Blogleser oder wer auch immer tatsächlich von mir beeinflusst werden und Produkte kaufen. Also auf der einen Seite verdient man ja teilweise sogar Geld damit mit. Und auf der anderen Seite macht mir die Technik ja auch Spaß. Und natürlich ist es nachhaltigkeitstechnisch wesentlich besser, wenn man 20 Jahre lang ein und dieselbe Kamera benutzen würde. Deshalb gucke ich auch immer, dass meine Sachen, die ich weitergebe, auch weiter verwendet werden. Das heißt, ich verkaufe ja meine gebrauchten Objektive, Kameras und so weiter auch an andere Nutzer, die dann weiter benutzen. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass das Nachhaltigste, was wir machen können, ist eben Dinge lange zu nutzen. Und das ist, oder da hat der Kommentator vollkommen recht.
Also wenn ich immer noch mit einer 5D Mark II rumlaufen würde, wäre das nicht sehr nachhaltig für meine eigene Fotografie, leider. Weil ich muss schon sagen, bestimmte Fortschritte in der Technik haben es schon sehr vereinfacht. Und für uns als Technikliebhaber wäre das schon sehr schwierig, nicht immer mal nach dem Neuesten zu greifen.
Das stimmt, aber wie gesagt, das ist nun mal auch Teil dessen, was wir machen. Von daher, ich wollte dazu einfach nur ganz offen oder ganz offen mit dieser Bewertung auch umgehen. Und wie gesagt, das, was mich am stärksten fasziniert hat, ist eben auch, dass sowohl Kritik kommt, als auch eine 5-Sterne-Bewertung dagelassen wird. Das zeigt mir irgendwie auch eine gewisse Größe in dem Ganzen, dass nur der eine Aspekt an unserem Podcast nicht so schön ist.
Ja, es war ja eigentlich mehr eine Frage als eine Kritik, hätte ich jetzt gedacht, aber naja, du hast ja mir neulich erzählt, dass du sehr neidisch auf mein Body bist.
Ja, also du hast deine Strandfigur erreicht, habe ich gesehen.
Genau.
Nein, ich habe nur gesagt, dass die Nikon Z8, wie ich finde, ein sehr schöner Body ist vom Design. Und ich habe tatsächlich auch neulich geträumt vom neuen 600er von Canon, ja. Dass ein Update erfahren hat. Und jetzt ist die Frage, mit welchem Update im 600er hast du noch nicht gerechnet?
Für Canon. Keine Ahnung. Da gibt es einige Sachen, die ich gerne sehen würde.
Okay, ich verrate dir, das Update ist, das neue 600er ist auch ein Trinkbecher. Ich habe neulich wirklich geträumt.
Okay, das ist jetzt.
Man konnte da Wasser reinkippen und dann ist das Objektiv schwerer geworden, logischerweise. Da konnte man hinten die Filterschublade aufmachen und daraus trinken. Und das war sozusagen das große Update vom 600er.
Könntest du ja mal probieren, klappt vielleicht jetzt schon.
Ja, aber ich glaube wirklich, sowas kann man nur träumen, das ist kein normaler Gedankengang. Aber lass uns zurückkommen zu deinem Body. Du hast ja ausführlich mit der Nikon Z8 fotografiert. Vielleicht sollten wir ein, zwei Wörter zur Nikon Z8 verlieren. Willst du da einsteigen? Erzähl mal was zur Z8.
Ja, also ich hatte die jetzt seit dem Tag, als sie angekündigt wurde, bis jetzt quasi damit jeden Tag fotografiert, ein paar, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 Bilder damit gemacht. Habe auch gestern mein Review auf YouTube dazu gepostet mit einigen Beispielen, einige gute Sachen, einige nicht so gute Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Und ja, war schon ganz interessant. Ich sag mal, im Allgemeinen kann man schon sagen, sie ist eine Z9 in einem größemäßig mehr angemessenen Body. Ich sag mal so, die Z9 von der Größe her fand ich dir mal gut, aber vom Gewicht her, das war schon extrem, so 1400 Gramm oder 1300 noch was. Das ist schon sehr schwer für so eine Kamera. Und jetzt so die Z8 ist immer noch nicht leicht, ist 910 Gramm, aber so von der Größe her, finde ich, liegt die schon extrem angenehm in der Hand, auch ohne Batteriegriff. Von daher fand ich so vom Body her, ist es schon wirklich sehr gut.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde auch das Nikon-Design gefällt mir immer sehr, sehr gut. Und ich finde es mal witzig, wie bei anderen die Kameras immer schöner aussehen. Vielleicht geht es nur mir so, aber ich finde immer, meine Canon-Kameras sehen halt so aus, wie sie aussehen. Schon fremde Canon-Kameras, also die gleiche R5, sieht bei einem anderen viel schöner aus als bei mir. Und dann, wenn ich dann schaue, so die Nikon Z8 gefällt mir vom Design viel, viel besser als die Canon. Und interessanterweise, Shoutout an den Uncle Bobcast, der Nils Hasenau zum Beispiel sagt immer, die Canon-Bodies gefallen ihm viel, viel besser als die Nikon-Bodies vom Design. Und ich glaube, das ist immer so, wenn man rüberschaut zu den anderen Marken, das ist einfach aufregend neu und ein bisschen anders und das sorgt dafür, dass man es einfach schön findet.
Ja, also es liegt sehr gut in der Hand. Ich sag mal, ergonomisch finde ich Canon wahrscheinlich immer noch am allerangenehmsten. Da wäre wahrscheinlich die R3 so mein Favorit insgesamt von allen aktuellen Kameras. Aber so die Z8 liegt schon sehr gut in der Hand. Was mir halt auch gefallen hat, im Gegensatz zu der Z9, die haben die hinten ein paar von den Buttons anders angeordnet. Und da kann ich jetzt auch so den Autofokus belegen, wie ich das an meiner Canon auch habe sozusagen. Also ich kann die beiden hinteren Knöpfe beide für Autofokus benutzen. Das ist was an der Z9 nicht so richtig geht. Da hast du eigentlich nur einen einzigen AF-On-Button hinten dran und kannst sonst eigentlich keinen anderen Knopf so vernünftig mit deinem Daumen erreichen. Und das fand ich immer schon schwierig für die Art, wie ich fotografiere, weil ich schon gerne zwei, drei verschiedene Autofokus-Modusse auf die verschiedenen Knöpfen habe, was auch gerade bei der Z8 und der Z9 sehr wichtig ist, weil, wie ich auch in dem Video beschrieben habe, da ist schon du musst schon verschiedene Modusse benutzen, um das meiste aus der Kamera rauszukriegen.
Und wie ist die Performance insgesamt, also was Rauschen und Autofokus angeht?
Ja, ich sag mal, insgesamt sehr gut. Das Einzige, was halt so heraussticht im jetzt Vergleich zu Canon, dass er sich etwas schwerer tut, so mit der Subject Recognition, also die Objekterkennung sozusagen. Da ist zum Beispiel eine R6 Mark II, die ich jetzt vor ein paar Monaten mal benutzt habe. Das ist, glaube ich, im Moment sogar die beste Kamera in der Hinsicht. Die erkennt die Sachen doch noch einfacher. Aber ansonsten, sage ich mal, ist die Z8 jeder Kamera in diesem Preissegment total überlegen. Du hast halt den Stacked Sensor, das heißt, du hast überhaupt kein Rolling Shutter, du hast nicht diese komischen Wobbles, die du immer bei Canon hast. Bildqualität ist super, Speed ist auch okay. Von daher, also es ist schon vom allgemeinen Paket her sozusagen, ist schon sehr ansprechend. Und auch der Autofokus selber, wenn er das Objekt gefunden hat, dann verfolgt er das auch quasi fehlerfrei. Da hast du auch gar kein Problem mehr. Es ist wirklich nur dieses ganz am Anfang das Objekt ganz schnell finden, wo sie noch etwas was verbessern könnten. Aber insgesamt ist es schon eine extrem gute Kamera. Und ich sag mal, es sind auch quasi ja Flagship-Features in einer viel billigeren Kamera.
Was sind denn aus deiner Sicht die Flagship-Features?
Na, in jedem Fall, sag ich mal, für mich, was halt heraussticht, immer wenn ich mit Nikon fotografiere, ist erstmal das ist halt, ich glaube, der schnellste Sensor am Markt ist. Der hat halt 4 Millisekunden Auslesegeschwindigkeit, was genauso schnell ist wie ein mechanischer Verschluss. Das heißt, du hast dort wirklich kein Wobbeln, kein Wackeln, noch nix. Und was halt auch total heraussticht für mich, ist halt der Bildstabilisator und der IBIS. Das ist halt so, das ist quasi, selbst wenn du so eine riesen Tele 840 mm frei Hand hältst, das wackelt einfach nicht. Das ist einfach, ich weiß nicht, was für eine Magie die da verwenden, aber das ist schon sehr beeindruckend, sage ich mal. Da kann ich halt ohne Probleme auf Freihand filmen und so, und das sieht halt wirklich stabil aus. Und das ist natürlich schon was, was einem schon mal sehr aushelfen kann, wenn man mal unterwegs ist und jetzt gerade kein Stativ dabei hat, aber trotzdem mal ein Video machen möchte.
Das klingt natürlich großartig. Jetzt hast du gesagt, in der Preisklasse gibt es keine andere solche Kamera. Es gibt ja eigentlich in der Preisklasse überhaupt keine Kameras, die man parallel vergleichen kann. Weil die R5 kostet ja inzwischen teilweise knapp 1.000 Euro weniger als die Z8. Also wenn wir uns mal anschauen, es gibt glaube ich 500 Euro Cashback im Moment und dann kriegst du ja 300 bis 500 Euro noch vom Händler quasi on top, wenn du ein bisschen verhandelst oder über meinen AC-Foto-Affiliate-Link gehst. Das heißt, da kriegst du
ja, aber ich sag mal, den Cashback gibt's ja sicher auch, weil jetzt die Z8 rausgekommen ist und weil halt auch eine neue R5 rauskommt. Ich sag mal, für Canon von der Vergleichbarkeit wäre es schon am ehesten die R5. Natürlich ist die Z8 etwas teurer als die anderen Kameras und natürlich werden wir auch nächstes Jahr wahrscheinlich eine neue R5 sehen. Das heißt, da wird Canon nochmal einen großen Schritt nach vorne machen, hoffentlich. Aber so im Moment denke ich schon, dass die Preisklasse da die Z8 durchaus dominiert in Sachen Features.
Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Canon auf einen schnelleren Sensor setzen wird, so wie die R6 Mark II. Und trotzdem nicht den Stacked Sensor in die R5 Mark II bringen wird. Also das ist so meine böse Vorahnung. Also ich bin da nicht überzeugt, dass wir auch einen Stacked Sensor sehen werden. Aber keine Ahnung, das werden wir dann sehen, wenn die rauskommt. Und dann gibt es ja noch die Sony A1. Und die ist ja so viel teurer im Vergleich zur Nikon Z6. Also ich meine, die kostet glaube ich 7.300 Euro zu 4.600 Euro. Da muss man sagen, finde ich, legt die Nikon Z8 so richtig schön vor. Und ich finde auch die Auflösung, ja, so 45 bis 50 Megapixel, das ist so ein Sweet Spot, wo es vom Rauschen her ganz gut ist. Und die Auflösung für das meiste, was man machen will, reicht. Ich weiß gar nicht, ob ich 60 oder 80 Megapixel so krass feiern würde. Ja, ich würde es mir bestimmt angucken, aber ich weiß gar nicht, ob ich 60 bis 80 Megapixel Stand heute bräuchte, wenn damit die Geschwindigkeit gedrosselt werden wird, weil ich mag die Geschwindigkeit der aktuellen Kameras ja schon sehr gerne.
Also ich muss auch sagen, ich möchte eigentlich in der Zukunft gerne 30 Bilder pro Sekunde haben und ich habe dann auch lieber in Anführungsstrichen nur 45 Megapixel als jetzt 60 und langsamer. Und gut, die A1 ist eigentlich die einzige Kamera, die im Moment 30 Bilder pro Sekunde in voll RAW machen kann. Das kann im Moment keine andere Kamera. Und interessanterweise hast du quasi irgendwie bei jedem Hersteller im Moment einige Sachen, die halt super sind und einige Sachen, die halt nicht ganz so toll sind. Und für uns Consumers am Ende ist es eigentlich eine gute Zeit, weil die Kamerahersteller sich schon wieder etwas zu hin und her zu pushen scheinen sozusagen, was ja im Endeffekt auch ganz gut für uns ist.
Ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass die Technologie ja noch so neu ist im Vergleich zur Spiegelreflex. Und ich habe neulich von einer Hörerin gehört, dass wir immer sehr, sehr freaky technisch sehr tief drin sind. Und deswegen habe ich direkt zwei Fragen zur Z8, was das angeht. Wie ist das denn eigentlich, wenn ich Serienbild mache bei der Z8? Erreicht die bei den 20 Bildern pro Sekunde auch 14 Bit im RAW oder ist das irgendwie reglementiert auf 12 oder 13 Bit?
Da stellst du mich ja jetzt gleich bloß. Ich glaube, es ist durchgehend 14 Bit, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir könnten mal nebenbei googeln. Das war sowieso was, was ich noch.
Weil das ist halt etwas, was mich bei Canon so richtig krass nervt an meiner R5 ist, dass ich mit dem elektronischen Verschluss nur 12 Bit habe und kein Bracketing machen kann. Dann habe ich bei 12 Bildern pro Sekunde, ja, mit dem mechanischen oder teilmechanischen Verschluss, je nachdem 13 Bit oder 14 Bit. Und dann habe ich bei wenn ich die Serienbildgeschwindigkeit reduziere, auf einmal 14-Bit. Und bei Sony ist das ja genauso problematisch. Also da sind die Einschränkungen noch größer, was mit was, wie viel Bit ergibt. Und das ist etwas, was mich so richtig nervt. Also wenn ich ehrlich bin, ich hätte gerne an meiner nächsten R5 II einen Stacked Sensor, über den ich mir keine Gedanken machen muss. Ich hätte gerne immer 14-Bit, wenn es geht. Ich hätte gerne 30 Bilder pro Sekunde, von mir aus auch gerne 40 Bilder pro Sekunde. Und was ich jetzt auch noch sehr gerne hätte, was noch kein Hersteller so richtig im Programm hat, ist einen Sucher, den man so hochklappen kann, weißt du, dass man von oben reingucken kann. Das würde ich total gut finden. Das sind so Sachen, also wie soll ich sagen, wenn wir jetzt über die Kamera sprechen, die ich in Zukunft erwarte, dann sind das so die Kleinigkeiten, die mir wichtig sind. Und dann kommen noch ein Haufen größerer Sachen dazu, die mir gut gefallen würden. Von daher hoffe ich mal, dass wir da nicht enttäuscht werden in Zukunft.
Das würde ich auch gerne sehen, aber was dich freuen dürfte, die Z8 macht 14 RAW in allen, sogar in dem High-Efficiency-RAW-Format, also 14-Bit durch die Bank.
Das finde ich super.
Also, was natürlich sehr schön ist.
Ja, also
es ist ein anderer Teil, der natürlich hervorsticht.
Ja. Und was ich auch ganz cool finde an der Z8, muss man dazu sagen, ist, dass die ja auch so ein bisschen AI-Themen geschenkt bekommen hat in dem Sinne. Es gibt jetzt Gesichtserkennung, bei dem man die Haut weich zeichnen kann. Ist jetzt vielleicht für einen Naturfotografen nicht so relevant, außer du machst Selfies.
Nicht zwingend.
Aber ich finde es trotzdem ganz cool, dass quasi diese, ich nenne es mal, Gesichtserkennung schon so gut funktioniert, dass man die Haut weich zeichnen kann. Vielleicht kann man ja auch hingehen und in Zukunft das Gefieder erkennen und das Gefieder, was weiß ich, scharf zeichnen und die Lichter ein bisschen absenken und die Tiefen ein bisschen aufhellen, sodass du quasi den Vogel direkt so hast, dass der insgesamt von der Ausleuchtung schöner funktioniert als der Hintergrund oder ähnliches. Da glaube ich, ist schon noch Potenzial da, um die Bilder quasi direkt auch ansehnlicher aus der Kamera purzeln zu lassen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, vor allem wenn man dann auch relativ schnell die Bilder irgendwie aufs Handy bekommt, um dann damit auch weiterarbeiten zu können.
Ja, das wär mal interessant. Wobei ich es auch interessant finden würde, wenn man ein neues RAW-Format einführen würde, was so ist, wie wenn man im Log-Format filmt, also komplett ohne Kontraste. Das fände ich eigentlich auch sehr interessant, also dass du quasi ein komplett ganz kontrastloses Bild hast, wo du halt flat, genau, wo du halt mega viel Dynamic Range hast und halt auch dadurch bei der Bearbeitung extrem viel Spielraum hast. Das denke ich mir immer, wenn ich so ein Log-Video bearbeite, wie cool das eigentlich wäre, wenn man das auch für RAW-Bilder hätte.
Ja, ich frage mich tatsächlich, oder ich habe es noch nie ausprobiert, vielleicht hast du schon mit Hive gearbeitet. Wie sehen denn diese Hive- oder Heave-Dateien am Ende aus? Sind die flat oder sind die so wie normale Bilder von vornherein? Weil ich habe es noch nie mir angeschaut.
Ich habe jetzt nicht viel ausprobiert, aber so wie ich das verstehe, ist es eigentlich fast genau wie ein JPEG eigentlich, einfach nur ein kleineres JPEG sozusagen.
Okay, aber hat dabei ja 10 Bit pro Farbkanal, was ja dann doch deutlich mehr ist als die 8 Bit vom JPEG.
Ja, also eigentlich denke mal höhere Qualität, einfach ein besseres JPEG sozusagen in einem besseren Dateiformat.
Gut, und jetzt kommen wir nochmal zu.
Hier steht gerade, hat 1 Milliarde mehr Farben als ein equal size to the JPEG, but offers approximately 1 billion more colors. Okay. Also da hast du recht, die 10-Bit machen da einen großen Unterschied in Sachen Farbdarstellung wahrscheinlich.
Ja, genau das ist es auch, weil am Ende des Tages, wenn du dir anschaust mit 8-Bit, kannst du halt nicht so viel reißen. Und da sind halt schon der Unterschied zwischen 8 und 10-Bit, was nicht nach viel klingt, ist halt genau diese 1 billion more colors, also diese 1 Million mehr Farben. Das ist natürlich dann der Game Changer, weil du einfach dieses Format halt sehr, sehr schnell bearbeiten kannst und einfach auch mehr Farbtiefe am Ende des Tages zur Verfügung hast. Jetzt ist für mich noch die Frage, wie stehst du den Speicherkartenschächten von der Z8?
Also wie bei der R5, ein CF Express und ein SD-Card-Slot, aber man muss sagen, da würde ich ja gerne mal Canon fragen, warum sie das so unangenehm machen sozusagen. Wenn man mit einer Canon fotografiert und man den Finger auf dem Auslöser lässt, bis man den Buffer voll hat, dann hast du ja immer diese ganz unangenehme Pause von, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Sekunden, bis sie ungefähr, eine R5 zum Beispiel, ungefähr 20 Bilder wieder weggeschrieben hat. Während wenn du mit der Z8 zum Beispiel fotografierst, du hast, erstmal dauert es sehr lange mit einer schnellen Karte, um überhaupt den Buffer zu erreichen. Und wenn du den Buffer erreicht hast, kann sie trotzdem noch unendlich mit ungefähr 12 Bildern pro Sekunde weiterschießen.
Auf die CF Express oder auf die SD?
Auf die CF Express.
Okay, aber ich finde es krass, das heißt, wie lange braucht denn deine R5, um da runterzuschreiben? Weil ich habe neulich nochmal mit den neuen Karten von Wyze getestet und bei mir waren es 5,5 Sekunden, die ich brauche, um den ganzen Buffer wegzuschreiben. Wenn du schon 3-4 Sekunden brauchst, um nur nochmal zu fotografieren, da ist ja mein Buffer komplett leer wieder.
Na, musst du nochmal probieren. Es kommt darauf an, wenn du musst durchziehen, bis null dasteht.
Genau, und dann,
wenn du vorher aufhörst, dann schreibt er auch ganz schnell weg. Aber wenn du bis null hast, dann dauert es schon eine gefühlte Ewigkeit, bis er jetzt dir hier wieder erlaubt, was zu schießen.
Okay, bei mir sind das 5,5 Sekunden,
dort eine komplette,
um's komplett wegzuschreiben dann. Das hatte ich ja gemessen.
Eigentlich. Ja, dann sind es halt, vielleicht sind es nicht 5 Sekunden, vielleicht sind es 2 Sekunden.
Okay.
Aber wenn man einen geilen Vogel fotografiert, fühlt es sich ungefähr an wie 8 Minuten.
Okay.
Wenn man auf null kommt sozusagen, dann hast du zumindest eine unangenehme Pause, nennen wir es mal.
Genau.
Während das gibt's dort halt gar nicht. Die Pause gibt's gar nicht. Das Wenigste, was du dann hast, sind 12 Bilder pro Sekunde, was natürlich schon gut ist.
Das klingt grandios. Also. Und dann noch eine Frage zur Z8. Dann sind wir, glaube ich, da auch durch. Pre-Burst hat die Z8 nicht im RAW, oder?
Nein, von daher habe ich es auch nicht benutzt. Ich finde sowieso, sage ich mal, alle sind da immer so heiß drauf, aber ich frage mich immer, wann ich das überhaupt mal benutzen würde, sage ich mal, so wie ich normal fotografiere. Außer zigtausende extra Bilder würde mir das, glaube ich, sehr wenig im Endeffekt bringen, weil du musst ja, damit es funktioniert, du musst ja trotzdem schon vorfokussiert sein auf dein Motiv, damit die Bilder, die du vorher, bevor im Auslösen machst, sozusagen auch scharf sind. Also du, wenn du jetzt zum Beispiel freie Hand was machst und da die Kamera hochreißt, nützt es dir ja nichts, weil alle Bilder, die du dann vielleicht machst, wären ja sowieso nicht im Fokus und so. Und ja, ich fotografiere jetzt nicht 40 Vögel am Tag, die von irgendeinem Ast abheben oder so.
Ja, aber genau da, glaube ich, macht Pre-Burst ja viel Spaß. Wenn du, keine Ahnung, eine Blume fotografierst und dann kommt gerade der Schmetterling reingeflogen und dann drückst du ja drauf und du bist ja quasi mit deiner Reaktionszeit, auch wenn du schnell bist, meistens einen kleinen Ticken zu spät. Wenn du halt dieses Pre-Burst hast, da funktioniert halt sowas gut. Oder auch beim Vogel, wenn du halt am Ansitzast sitzt oder ähnliches, da funktioniert sowas natürlich sehr, sehr gut. Pre-Burst, um mal eben aus der Hosentasche die Kamera hochzureißen, dafür ist es nicht gedacht.
Nein, in keinem Fall. Ich sag mal so am Ansitz oder so ein Specht, der aus dem Nest kommt oder so, da kann das schon gut sein. Aber bisher habe ich halt noch keine Umsetzung irgendwo gesehen, die gut ist. Nikon hat es nur in JPEG, bei Canon hast es in RAW, aber du musstest dann immer diese komischen, musst dann halt DPP benutzen oder diesen Rücken der Kamera, um die Bilder da rauszukriegen. Und haben wir wieder das Problem Buffer. Bei Canon musst du halt jedes Mal warten, bis der Buffer wieder leer ist nach dem Pre-Burst. Weil sobald du den gedrückt hast, kannst du halt kein weiteres Foto machen, was halt extrem unangenehm für mich ist. Das heißt, da hätte ich mehr Angst, Bilder zu verpassen, die gerade danach passieren, nachdem ich den Pre-Burst losgelassen habe, als dass ich jetzt etwas dazu bekomme durch den Pre-Burst.
Das stimmt. Also ich finde halt, die Lösung von Canon würde bei mir passen, weil ich ja ohnehin meine ganze Bildauswahl zum großen Teil schon auf der Kamera mache. Von daher würde das zu meinem Workflow sogar passen. Aber natürlich wäre es eleganter, wenn du dann einfach alle RAWs bekommen würdest. Die Frage ist, genau, ob das die oder wie viel Rechenpower braucht es dann tatsächlich, um diese Bilder irgendwie dort rauszuziehen, weil die sind ja quasi schon durchgelaufen und das ist ja irgendwie, müssen jetzt aus dem Buffer ja nochmal da rausschreiben. Das scheint nicht so einfach zu sein, sonst würden es ja alle machen.
Ja, also wie gesagt, die Umsetzung, in ein paar Jahren haben wir da bestimmt eine richtig gute Umsetzung. So wie es bei Video ist, ist es ja jetzt auch schon so, da ist es eine viel bessere Umsetzung als bei Fotos. Bei Fotos scheint es einfach im Moment noch relativ schwierig zu sein irgendwie.
Ja, wobei beim iPhone hast du ja immer diese Live-Bilder und da kannst du ja theoretisch wie im Pre-Burst ja auch zurücklaufen und sagen, dass das dein Endbild sein soll. Ich bin aber immer der Meinung, dass wenn du dann quasi zurückläufst und sagst, das ist mein Endbild, dass die Qualität dieses Endbildes viel, viel schlechter ist, als wenn quasi du nur ein Foto gemacht hast und das Live-Bild davor hängt sozusagen. Weil da merkt man dann auch, dass quasi aus dem Video auf dem Handy dieses Bild reingeschnitten wird. Und ich finde zumindest, man merkt da brutal, dass die Qualität da einfach schlechter ist.
Ja, klar.
Aber wie gesagt, ich bin da gespannt. Das wird bestimmt bald kommen, dass es alle Kameras haben. Hier ganz allen voran die R5 Mark II, die wir beide ja schon fleißig am Testen sind.
Ganz genau.
Was hast du denn eigentlich in letzter Zeit fotografiert mit der Z8? Gab es da irgendwas, was herausgestochen hat für dich?
Na, also ich habe so, insgesamt habe ich hier so lokal verschiedene Vögel fotografiert, das war ganz cool. Und dann habe ich halt mich sehr darauf konzentriert, so Fischadler zu fotografieren. Da ist so ein Paar, das lebt an so einer Klippe. Da kommt man auch manchmal sehr dicht ran. Da konnte ich ein paar schöne Porträts machen. Und dann habe ich die meiste Zeit halt versucht, einen so quasi hochkant im Flug zu erwischen. Was sich als durchaus schwierig herausgestellt hat. Da musste ich 1, 2, 3 Tage erstmal mit dem Autofokus etwas wresteln, bis ich da die Einstellung hatte, dass er dann auch mal nicht nur aufs Meer fokussiert hat, sondern auch mal auf den Vogel. Und am Ende habe ich es dann auch hinbekommen. Ich hatte am Anfang immer den Fehler, oder ich habe es so halt gemacht, wie ich es mit der Canon versucht hätte. Ich habe also quasi, wenn der losgeflogen ist, gleich draufgehalten. Und das mag die Nikon aber gar nicht. Die kühlt sich ganz schwer, wenn dein Motiv auf einmal so eine ganz andere Bewegung macht. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwo sitzt und auf einmal die Flügel hochreißt, da wird die so etwas panisch sozusagen und springt dann gerne mal gleich runter von dem Motiv. Das heißt, die beste Ausbeute hatte ich dann, wenn ich etwas länger gewartet habe, bis der quasi losgeflogen ist und dann erst fokussiert habe, wenn der an einer besseren Stelle war sozusagen, auch oft mit einem etwas besseren Hintergrund. Und ich habe dann auch die ganzen verschiedenen Wide Areas, die es dort gibt, angepasst so in der Größe. Ich hatte mein Ende quasi mit so einer ganz lang, dünnen Wide Area fokussiert, weil das für die Kamera am einfachsten war, dann den Vogel damit zu finden und ich den da etwas mehr leiten konnte. Ich sag mal, da ist zum Beispiel die Z8 deutlich anders jetzt im Vergleich zu Canon, wo du wirklich eigentlich nur hinten einen Knopf drückst und dann geht's gleich los sozusagen mit dem Tracking und in der Regel auch ziemlich zuverlässig.
Und wo fischen die Fischadler? Du hast gesagt, im Meer bei euch oder auch im Süßwasser?
Nee, im Meer. Der knallt sich da einfach immer rein, wenn er mal irgendwelche Fischschwärme sieht. Da sind ja oft hier so eine GTs und so eine anderen Fische, die immer so eine kleineren Fische nach oben treiben und da stürzen die sich einfach ab und zu mal rein.
Spannend, weil bei uns ist es ja eher so, dass die am Fischteich lauern und dann nur im Süßwasser jagen. Also ich meine, ich habe ja keinen Zugang zum Meer. Ich glaube, der nächste Zugang zum Meer ist Luftlinie 300 Kilometer. Das heißt, der bevorzugt die Forellenzucht.
Ja, nee, wie gesagt, also hier leben die eigentlich fast nur entlang der Küste und der patrouilliert dann immer so die Küste hoch und runter und ab und zu, bam, geht er mal rein und kriegt dann auch ziemlich oft was.
Das ist eigentlich ziemlich cool. Das sollst du noch unter Wasser machen. So ein Splitscreen wäre da ziemlich geil.
Ja, das wäre auch cool. Ja,
also ich sehe das schon, dass das dein nächstes Projekt werden könnte. Zumindest, wie weit von dir weg wohnt er?
Halbe Stunde oder so. Also das ist schon ganz gut. Aber du weißt natürlich nie, wo er sich reinstürzt. Das heißt, du musst dann da ganz schön schnell sein, um da schnell meine Unterwasserkamera reinzuwerfen, bevor der sich noch aus dem Himmel gestürzt hat.
Ja, ich glaube, da müsste man irgendwie die Fische so lotsen, dass die in einer bestimmten Stelle im Meer schwimmen und dass er immer an der Stelle dann sich den Fisch holt. Dann könnte das was werden, weil ich stelle mir das schon als geiles Bild vor mit dem Fischadler.
Eigentlich interessant, dass das noch keiner in diesen Forellenteichen gemacht hat, in Finnland oder so, wo die immer kommen, aber die sind wahrscheinlich zu trübe oder so, keine Ahnung.
Ja, ich habe keine Ahnung, wie trüb die
ist. Ich habe eigentlich noch nie... Ich habe, glaube ich, noch nie einen unter Wasser fischenden Fischadler gesehen, muss ich mal sagen.
Genau, das sind mal die Seeadler, wo die Leute den eigenen Fisch reinwerfen, weil du kannst da ja relativ gut beeinflussen, wo der drin landet. Aber im Fischadler habe ich es auch noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der Fischadler einen toten Fisch fangen würde.
Doch, machen die durchaus auch. Ich glaube, in Schweden gab es mal einige Zeit Leute, die haben da auch immer Fische für die reingeworfen. Ich glaube, in der Feldberger Seenlandschaft gab es auch mal einen Fischadler, keine Ahnung, ob es das jetzt auch noch gibt, aber insgesamt sind es doch mehr Seeadler und so, die bei sowas kommen. Auch gerade in Polen gibt es ja ganz viele Fischer, die auch mal Fotografen mitnehmen. Und nee, Fischadler ist schon schwieriger, aber Fischadler unter Wasser, das wäre doch mal noch eine interessante Geschichte eigentlich.
Jetzt haben wir es hier erwähnt, jetzt macht es bestimmt direkt einer, verdammt.
Wären wir dann beim nächsten Wildlife Photographer of the Year sehen.
Ich hoffe, Gewinnerbild. Das ist dann aber in 2024, dann braucht er jetzt noch 1-2 Monate, um das zu machen, nehme ich an.
Genau.
Ja, nee, ich war ja auch wieder viel unterwegs zum Fotografieren und habe festgestellt oder habe so einen richtig schönen Fail gehabt seit langem mal wieder, was das Fotothema angeht. Ich bin zum Frauenschuh gefahren. Die Orchideenart, die lässt mich einfach nicht los. Ich weiß gar nicht, seit 13 Jahren fahre ich an die Location und seit 13 Jahren sind es immer die beiden gleichen Wochen, wo der blüht, ne? Und dann war ich dieses Jahr dort und es hat nichts geblüht, ja, also der war mindestens 2-2,5 Wochen hinterher, also selbst 2 Wochen später, glaube ich, würde der vielleicht erst anfangen zu blühen. Anscheinend war es früher derart kalt insgesamt, dass der nicht aufgegangen ist, ne? Und dann ist die Herausforderung, ich frage mich, ob der überhaupt noch ausreichend blühen wird dieses Jahr, weil natürlich die Blätter an den Bäumen sind ja trotzdem jetzt groß geworden. Das heißt, der bekommt ja viel, viel weniger Licht als sonst auf dem Waldboden. Und jetzt frage ich mich, ob der überhaupt ausreichend blühen wird dieses Jahr. Es war schon sehr strange, das zu sehen, wie viel Verzögerung der dieses Jahr hat. Das war sehr unangenehm, fand ich. Und natürlich, ich wollte ihn ja fotografieren, ist ja klar. Und dann war ich ja eh schon da unten in Bayern, wo ich den immer fotografiere. Und dann musste ich mir was Neues suchen. Und dann war ich so auf Anemonenwiesen unterwegs und Maiglöckchen und zweiblättrige Waldhyazinthe und was da alles dann wächst natürlich um die Jahreszeit. Und es war auch schön zu sehen, dass man dann wieder in so ein Schwimmen reinkommt, wo irgendwie das Motiv gar nicht dazu passt, was man sich vorgenommen hat. Und das Licht war dazu auch relativ bescheiden. Also ich weiß auch nicht, was der Wetterbericht hatte. Der Wetterbericht hat immer gesagt, perfekt, Sonne, 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 ne? Also dass du Sonnenaufgang hast zum Fotografieren, Sonnenuntergang. In Wahrheit war es so, dass ich keinen einzigen Sonnenauf- oder Untergang hatte. Also es war immer trübe Suppe. Und dann war ich aber doch verblüfft, wie viele ganz ansehnliche Bilder ich machen konnte bei der trüben Suppe mit den Pflanzen, die ich eigentlich nicht fotografieren wollte. Und das hat mir einfach wieder mal gezeigt, wenn man dann einfach die Motive auch sucht und darauf eingeht, dann kriegt man trotzdem immer auch schöne Bilder raus. Also gerade Tierfotos und gerade Makrofotos oder Nahbereich und Tiere, ja, geht ja irgendwie überall, weil man ja mit dem Tele oder mit dem Makro ja doch immer so ein Frame rausselektiert, wo man feststellt, hey, mit diesem Ausschnitt der Realität, ja, sieht man drumherum gar nichts. Also es kann ja sogar sein, dass du irgendwie auf einer Hundewiese mitten in der Stadt es hinbekommst, den Hintergrund so zu wählen, dass der Hase so aussieht, als ob er auf dem Feld sitzt, als Beispiel. Und das ist, oder auch die Orchidee, die irgendwie zwischen den Bäumen in der Stadt wächst, zumindest falls die nicht tot gedüngt worden ist, die Wiese, dann kann es ja sein, dass du dort die Illusion oder sogar noch bessere Bedingungen hast als quasi in der schönsten Natur draußen, einfach weil man ja dann quasi diese Selektion seiner Wahrnehmung betreiben kann. Das finde ich total faszinierend.
Ja, natürlich. Ich sag mal, es ist ja bei mir auch oft so. Ich sag mal, ich fahre immer an sehr schöne Stellen, um mich mal mit der Kamera auch zu filmen für die Videos, aber da, wo ich dann oft Bilder mache, da ist es dann oft nicht ganz so schön, sage ich mal. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Und das ist immer schon ganz interessant, was man machen kann. Und ich sage mal, hier ist ja mal eine ganz verrückte These. Je mehr man rausgeht und fotografiert, desto mehr geile Bilder macht man auch. Und ich sage mal, das ist auch ein Grund, warum es mir immer sehr viel Spaß macht, diese Gear-Reviews zu machen für YouTube. Weil es mich halt animiert, einfach bei mir vor der Haustür Sachen zu fotografieren, wo ich jetzt mit meinem eigenen Canon-Zeug nicht so einen Bock drauf habe, weil ich das Gefühl habe, ach, das habe ich schon fotografiert oder weiß ich nicht oder ich will lieber was Selteneres fotografieren. Während wenn ich so diesen Angle habe sozusagen, dass ich mit der neuen Kamera halt was machen muss und die ausprobieren muss und damit geile Bilder machen muss, dann ist das auch immer noch ein großer Ansporn an sich für mich. Zum Beispiel sowas wie mit dem Fischadler jetzt. Das hätte ich auch mal mit meinem Canon-Zeug irgendwann gemacht. Aber jetzt gerade mit der Nikon und das Testen und rausfinden, wie der Autofokus da am besten funktioniert und trotz der Probleme auch gute Bilder zu machen, war halt was, was mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, und das ist nicht nur dein Gefühl, dazu gab es auch eine Studie im Bereich der bildenden Künste, Ich kriege die Studie natürlich nicht ganz zusammen, weil ich nur von der gehört habe. Ich habe die nicht selber damals gelesen. Jedenfalls gab es zwei Gruppen Absolventen, die eine Abschlussarbeit in der Fotografie machen sollten. Und die eine Gruppe war dazu angehalten, so viele Bilder wie möglich zu machen, um am Ende quasi ein Key Result, also ein schönes Bild dort rauszuselektieren. Und die andere Gruppe, die ging konzeptionell daran, hat alles überdacht, sich überlegt, wie alles perfekt sein sollte, und die sollte nur ein Bild machen. Ja. Und die Gruppe, die eben einfach nach der Masse bewertet werden sollte, so viele Bilder wie möglich zu machen, hat insgesamt auch wesentlich bessere Einzelbilder geliefert, als die Gruppe, die quasi alles konzeptionell genau durchdacht hatten. Und das sollte belegt haben, dass quasi diese praktische Erfahrung, regelmäßig fotografieren zu gehen und so viel zu fotografieren wie möglich, dazu führt, dass man natürlich auch viel, viel mehr praktische Erfahrung hat und dadurch natürlich auch bessere Bilder zutage fördert als jemand, der nur sich daheim im stillen Kämmerchen die ganze Zeit was überlegt und dann probiert, ein Bild zu machen. Also, wie wir uns das Fischadlerfoto gerade überlegt haben. Jetzt haben wir uns das überlegt, jetzt sollst du rausgehen und das machen und hast keine Ahnung, wie die Kamera angeht und wie du den Autofokus einstellst, dann geht das, glaube ich, schon ordentlich nach hinten los.
Ja, in jedem Fall. Ich sag mal, Übung macht den Meister.
Ja, ich finde das halt, gerade in der Fotografie, also bei meinen Workshops und so sehe ich das ja immer, dass wir haben ja oft darüber gesprochen, dass dieses sich selbst behindern durch die Kamera ein ganz wesentlicher Aspekt ist, weil dass du deine Kamera in dem Moment, wo alles perfekt ist, ganz kurz, eventuell nicht automatisch im Griff hast. Weil das ist ja genau der Punkt. Wenn es perfekt ist, ja, dann muss der Shot im Kasten sein und dann muss man seine Kamera blind bedient haben, damit das auch funktioniert hat. Weil manchmal ist ja dieser perfekte Moment nur ganz kurz und wenn du dann aber das Problem hast, schwenke ich die Kamera jetzt nach links oder nach rechts, damit das Motiv drauf ist oder wo belichte ich es unter und über oder auf welchen Button muss ich drücken, damit was mit dem Autofokus passiert oder, können ja eine Million Sachen sein, die gerade der Showstopper sind, aber genau das ist ja der Punkt, wo dann diese praktische Erfahrung, die man sich angeeignet hat über die Jahrzehnte Fotografie, ja doch eine große Relevanz haben und deshalb bin ich auch immer der Meinung, geht raus fotografieren, habt die Kamera immer dabei und dann kann man eben auch immer gezielt reagieren. Also ich merke das ja selber, ich habe die Kamera ja auch ganz viel dabei, nicht nur für Naturfotografie. Aber dadurch, dass ich halt immer fotografiere, immer mit den gleichen Kameras, ist das so in Fleisch und Blut, dass ich quasi auch immer schussbereit bin, wenn es darauf ankommt. Und das ist ja bei dir genauso.
Ja, ganz genau. Und ich sag mal, das ist natürlich immer die Challenge, wenn man jetzt mit einer anderen Marke fotografiert, weil sich da die Finger erstmal auch dran gewöhnen müssen, wo alles ist. Aber dieses Einswerden mit der Kamera ist schon einer der wichtigsten Aspekte, weil du willst nicht anfangen, irgendwie mit irgendwas rumzufummeln, wenn du gerade die Szene deines Lebens vor dir hast.
Und da ist mir gestern noch eine Frage gekommen und da würde ich gerne wissen, ob es dir manchmal so geht, vielleicht ob es unseren Hörerinnen manchmal so geht. Ist dir schon mal passiert, dass du das Gefühl hast, dass du deine Kamera vergessen oder verloren hast?
Inwiefern? Also es ist mir sogar mal schon mal, als ich noch Häuser fotografiert habe, ist es mir einmal passiert, da fahre ich zu dem Haus hin und auf einmal denke ich so, sag mal, habe ich eigentlich meine Tasche in den Kofferraum gemacht? Und dann parke ich schnell, gucke in den Kofferraum, ist der leer. Und ein Glück konnte ich dann noch schnell wegfahren, bevor der Makler kam. Es war dann nicht ganz so peinlich, aber es war schon unangenehm. Das heißt, so ein, zwei Mal in meinem Leben habe ich wohl durchaus auch schon mal die Kamera zu Hause gelassen.
Aber ich meine im Feld, also nicht daheim, sondern outdoor.
Ach so. Ich habe diverse Telekonverter schon zurückgelassen sozusagen, weiß ich immer noch nicht, wo die sind. Ich habe mal ein Fernglas zurückgelassen, aber Kamera direkt jetzt noch nicht.
Weil mir passiert das in letzter Zeit immer öfter, dass ich denke, scheiße, ich habe meine Kamera vergessen. Also ich habe ja ganz oft einfach nur die Kamera mit einem Objektiv oder zwei Objektiven dabei und dann habe ich auch keinen Rucksack oder Tasche oder so, sondern schmeiße die einfach in den Kofferraum zu dem anderen Krimskrams, den ich da drin habe, ne? Und dann hänge ich mir die um den Hals, dann laufe ich rum und dann lege ich die ab. Und mir ist es dieses Jahr zweimal passiert, ne, dass ich der Meinung war, ich habe meine Kamera vergessen. Also das eine Mal war jetzt gerade vorgestern. Ich parke zu Hause und ich so, Scheiße, habe ich überhaupt meine Kamera dabei? Liegt die überhaupt im Kofferraum? Da lag sie zum Glück drin. Und beim anderen Mal war es so, ich suche meine Kamera und finde diese Kamera daheim nicht mehr. Verdammt, was habe ich mit der Kamera gemacht? Die liegt bestimmt noch draußen da, wo ich die gestern hingelegt hatte. Wie erkläre ich jetzt der Versicherung, dass die auf der Parkbank gelegen hat, die Kamera für 5000 Euro? Und dann war es wirklich so, dann ist mir eingefallen, ah, es ist ganz kalt. Ich habe die in den Keller zur Akklimatisierung gelegt, weil bei mir im Keller ist meistens Fenster offen, da ist es nicht besonders warm. Und dann habe ich die im Keller hingelegt, damit die nicht so sehr beschlägt am Anfang. Ne? Und dann hat die zum Glück im Keller gelegen. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, werde ich da echt schussliger und habe immer das Gefühl, ich habe die Kamera irgendwo draußen vergessen.
Ja, das ist auch immer gut, wenn man die Sachen zumindest wiederfindet. Das kann sonst mal unangenehm werden. Wobei ich sag mal, im Moment, wenn ich hier so durch mein Haus gucke, da liegen, überall liegen hier so Kameras verstreut durchs Haus, weil ich ein paar gefilmt habe. Hier liegt gerade eine R7 irgendwo noch neben mir auf dem Fußboden. Der Küchentisch ist voll mit ein paar R5en. Und ja, da beschwert sich schon meine Partnerin auch immer, dass es doch etwas zu viele Kameras im Haus sind.
Fotografiert oder filmt Beck eigentlich auch, oder?
Gerne, sie, aber mehr Leute als jetzt Natur. Sie würde, am liebsten hätte sie es, wenn ich viel mehr Bilder von unserer Tochter zum Beispiel mache und von anderen Leuten, aber das ist halt nicht unbedingt so ganz meins, sag ich
mal. Da wundere ich mich eigentlich immer wieder, warum du da noch nicht so reingerutscht bist.
Ist halt einfach nicht das, was mich so begeistert, sag ich mal. Ich mache das schon mal so gerne, aber es ist jetzt nicht was, was ich so die ganze Zeit immer
mache. Da kannst du aber doch viel besser deine Tracking-Fähigkeiten ausbauen und gucken, wie das funktioniert und wie man durch etwas durchfotografiert und neue Bildwinkel lernen, die du vielleicht ja nachher als Input für deine Vogelfotografie nehmen kannst.
Ja, manchmal macht das auch Spaß, wobei ich sagen muss, auch gerade in Sachen Autofokus, da ist ja nochmal auch ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel Tieraugenfokus und Menschenaugenfokus. Ich sag mal, bei allen Herstellern trifft ja eigentlich der Menschenaugenfokus so gut wie immer, sage ich mal. Das ist ja mal ganz selten, dass der nicht mehr so gut trifft. Und da ist es bei den Tieren sich noch etwas unsicherer sozusagen.
Also ich finde aber schon, dass zumindest bei mir die Menschenfotografie allgemein, wenn man sich mit der beschäftigt, einen positiven Impact hat auch auf die Fotografie von Natur. Und zwar in zweierlei Hinsicht aus meiner Sicht. Auf der einen Seite kannst du ja natürlich die Techniken, die dort verwendet werden in der Fotografie, auch in der Naturfotografie einsetzen. Und zum anderen ist es ja so, dass gerade im Bereich People entstehen ja sehr, sehr viele Trends, die sehr, sehr schnelllebig auch oftmals sind. Und die Naturfotografie ist ja doch ein sehr angenehmes Feld, wo es eher ein bisschen behäbig und langsamer zugange ist, was die Entwicklung angeht. Viele Trends werden da vielleicht komplett verschlafen. Das heißt, da kannst du ja auch deinen Bildstil oder kannst ja auch gewisse Trends in deinen Bildstil reinfriemeln, die quasi in der Mensch- oder in der People-Fotografie eigentlich schon durch sind, die aber in der Naturfotografie nie jemand bemerkt hat oder nie genutzt hat. Also ich finde, das hat schon was Befruchtendes auch eben für andere Genres, wenn man sich eben mit anderen Fotografie-Themen beschäftigt.
Natürlich ist ja immer jede Art der Fotografie bringt dich weiter, auch in deinem Hauptfeld. Ich sag mal, du würdest auch nicht denken, dass ich jetzt durch die Häuser- oder Architekturfotografie so viel gelernt habe, was ich für die Naturfotografie einbringen konnte. Aber das war genau das Gleiche. Da habe ich auch total viel gelernt und auch gerade in Sachen Bildbearbeitung lauter Dinge gelernt, die zwar für Häuser angewandt wurden, aber die man auch sehr gut halt für die Natur verwenden konnte.
Ja, und da habe ich eigentlich auch noch einen Tipp des Tages mitgebracht, ne? Genau aus dem Feld zufälligerweise. Und zwar wollte ich jemanden auf Instagram empfehlen, der nennt sich Gustavo Minas, also Gustavo Minas zusammengeschrieben. Ich schaue es am besten in die Shownotes nochmal rein. Jedenfalls, der macht Street Photography und zwar auf eine unheimlich schöne Art und Weise. Dem seine Bilder sind im Vergleich zu den meisten Bildern, die ich kenne, sehr verspielt, aber auf der anderen Seite so vielschichtig, also in so vielen Ebenen fügt er oftmals Reflexionen zusammen mit Licht, zusammen mit dem Motiv, dass ich diese Bilder unfassbar inspirierend finde, auch wenn die überhaupt nichts mit meiner Fotografie gemeinsam haben und auch wenn ich niemals so fotografieren werde, inspirieren mich diese Bilder doch immer wieder sehr. Also es ist auffällig für mich, wie gern ich seine Bilder gucke. Und das muss ich sagen, habe ich bei sehr, sehr wenigen Fotografen, die sich mit diesen Genres beschäftigen. Von daher Gustavo Minas, meine Empfehlung des Tages im Moment.
Ja, sieht sehr interessant aus. Ich gucke gerade mal. Ich sag mal, es ist sowieso durchaus interessant, wenn man Inspiration will, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und jetzt nicht immer nur bei anderen Naturfotografen oder so zu gucken, sondern auch gerade mal bei Leuten, die was ganz anderes machen, weil du kannst schon bei allem immer mal was lernen.
Hast du so Fotografen oder Künstler, wo du sagst, hey, der ihre Arbeit inspiriert dich immer wieder? Jetzt außer mich natürlich, ne?
Ja, also ich gucke schon täglich dein Instagram an, warte mal auf die neuen Bilder. Und naja, ich sag mal, ja und nein. Im Moment, ist jetzt nicht so, dass mir gerade jetzt vom Top of my Head jemand in die Gedanken schießt, aber ich gucke mir durchaus gerne mal einfach andere Sachen an. Oder ich gehe auch zum Beispiel einfach gerne mal bei Instagram auf diese Explore-Page und gucke einfach mal, was der so mir anbietet sozusagen. Da können auch durchaus mal ganz interessante Sachen dabei sein, weil es auch einfach mal ganz andere Genres sind und so. Und es ist schon, also wie gesagt, mache ich eigentlich gerne mir mal ganz andere random Sachen anzugucken sozusagen.
Ja, wobei die Explore-Page, da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, nicht bei jedem funktioniert. Ich glaube, wir haben es schon mal thematisiert, dass meine Explore-Page eine Zeit lang voller tätowierter, leicht bekleideter Frauen war und ich kann dir bis heute nicht sagen, warum, weil ich ja weder tätowiert bin, noch mich für Tattoos interessiere und trifft vermutlich nicht auf jeden zu, aber mittlerweile hat es auch eingependelt, dass bei mir viel mehr Naturbilder drin sind, aber es ist auch augenscheinlich, wie seltsam manchmal die Bilder auf der Explore-Page sind, also oftmals, also aus meiner Sicht sehr artificial Bilder, die augenscheinlich mega krass bearbeitet sind. Also gar nicht so das, was ich mir gerne anschauen würde von Naturbildern. Da habe ich echt einen anderen Geschmack. Aber die Explore-Page muss ja auch erfüllen, dass möglichst vielen Leuten gefallen hat, damit dir das auch ausgespielt wird.
Ja, natürlich. Du musst schon die Explore-Page etwas trainieren sozusagen, dass sie dir auch das anzeigt.
Und ich glaube, da muss ich auch nochmal trainieren, damit die mich inspiriert. Das könnt ihr auf meine To-Do-Liste machen, wenn ich jetzt wieder mehr unterwegs bin.
Ja, nee, und sonst, wie gesagt, also es ist halt auch nur eine Resource sozusagen. Ich gucke auch gerne viele YouTube-Videos als Inspiration von Leuten, die ganz andere Sachen machen als ich, weil man da aber auch immer trotzdem ganz coole Video-Ideen kriegt oder Ideen kriegt, die man halt dann auch in seine eigenen Videos einbringen kann, auch wenn es gar nichts mit Naturfotografie zu tun hat zum Beispiel. Also ist mal schon ganz gut, mal woanders zu gucken.
Cool, dann nehmen wir mit, in Zukunft lassen wir es mehr inspirieren für unsere Fotografie und dann bedanke ich mich, dass du heute wieder dabei warst.
Ja, war schön, mal wieder hier zu sein und bis demnächst.
Bis bald, tschüss.